is on fire.
Die Erwärmung des Erdklimas begrenzen, das ist erklärtes Ziel der Europäischen Union und dazu beitragen soll, und zwar nach dem Willen der EU-Kommission ganz entscheidend, der European Green Deal.
This is Europe's man on the moon moment.
Ende 2019 hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen diesen Green Deal präsentiert als eine Art Regierungserklärung der EU-Kommission.
We want to be the front runners in climate-friendly industries, in clean technologies, in green financing.
Bis 2050 sollen in der EU keine Netto-Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Seit Sommer 2021 ist dazu auch das Europäische Klimagesetz in Kraft, das wiederum als Zwischenschritt vorsieht, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um bis zu 55% gegenüber 1990 zu senken. Klingt ambitioniert, aber Kritik folgte umgehend, nicht zuletzt von Greta Thunberg.
Because this law is based on an insufficient CO2 budget that in reality gives us much, much less than a 50% chance of limiting the global average temperature rise to below 1.5 degrees Celsius.
Seither läuft also auch die Diskussion um das Wie. Erreicht werden sollen diese Ziele auf jeden Fall durch einen wirklich umfangreichen Maßnahmenkatalog. 1 Billion Euro will die EU insgesamt investieren in den Green Deal. Und zwar in die Förderung von Kreislaufwirtschaft, in öffentlichen Nahverkehr, in energieeffiziente Häusersanierung, in klimaneutrale Landwirtschaft und nicht zuletzt eben auch in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wie da der Stand der Dinge ist, darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Simone Peter.
Hallo.
So, läuft.
Simone Peter ist die Präsidentin des Deutschen Bundesverbandes Erneuerbare Energien und eine engagierte und kritische Unterstützerin und Begleiterin des European Green Deal. Das kann man so sagen, oder?
Ja, das kann man sicher so sagen. Hallo, ich freue mich über das Gespräch. Wir sind als Bundesverband Erneuerbare Energien natürlich in der permanenten Abstimmung. Zum einen, was der Green Deal für Europa bedeutet. Das war in der Tat ein Kraftakt Europas, das Pariser Klimaabkommen in Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen für Europa runterzubrechen. Sie haben die einzelnen Sektoren schon genannt und die einzelnen Herausforderungen und natürlich, was das dann auch heißt für den Mitgliedstaat Deutschland, weil ja hier die Energiewende zwar schon einen erheblichen Stellenwert zum Beispiel im Stromsektor erreicht hat mit 40-50% grob, und aber zum Beispiel im Wärme- und Verkehrssektor noch viel erledigt werden muss. Das heißt, das ist ein ordentlicher Schub der Europäischen Union gewesen, hier die Energiewende auch in Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen.
Frau Peter, saubere Energie, erneuerbare Energien, das ist ja eine ganz wesentliche Säule des European Green Deal. Zielvorgabe ist, den Anteil dieser Erneuerbaren im Energiemix der EU auf 40% anzuheben. Wo stehen wir denn da momentan, Europa und auch deutschlandweit? Und für wie realistisch halten Sie das überhaupt?
Ja, also wir haben in den letzten 2 Jahren seit Inkrafttreten des Green New Deal eine Reihe von Gesetzespaketen erlebt auf europäischer Ebene, die teils in deutsches Recht schon umgesetzt wurden, teils nicht. Und wir erleben natürlich jetzt im Moment durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine Beschleunigung der Debatte. Das erneuerbare Ausbauziel bis 2030, 40% auf europäischer Ebene, ist im Moment nochmal in der Diskussion, weil man natürlich überlegt, braucht man nicht mehr. Die EU hat ja einige Positionen nachgebessert. Es gab ja Anfang März ein größeres Paket, was sich Repower EU nennt, ein großes Paket zur Reduzierung der Abhängigkeit von russischem Gas und Beschleunigung der Energiewende. Entsprechende Anpassungspakete gab es ja in mehreren Mitgliedsländern. Und da geht es zum Beispiel darum, dass die Dynamik der erneuerbaren Energien erhöht wird, dass man sich eben unabhängiger macht, dass man den Ausbau von Wind- und Solaranlagen, also diese Ziele vorzieht, auch zum Beispiel 10 Millionen Wärmepumpen in den nächsten 5 Jahren erlaubt bzw. plant oder auch eine größere Ambition von Biogas und grünem Wasserstoff. Das gilt es jetzt in nationales Recht umzusetzen und da hat die Bundesregierung ja mit dem Osterpaket auch einiges jetzt in der Pipeline. Das Sommerpaket ist schon in der Bearbeitung. Das heißt, die Bundesregierung arbeitet auch mit dem Ziel, vollständige Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2035 oder auch Wärme, 50% erneuerbare Wärme im Heizungssektor bis 2024. Das sind sehr ambitionierte Ziele und daran muss man jetzt arbeiten.
Genau, das heißt unter anderem, jetzt muss man sich also konkret an die Umsetzung machen und meistens tauchen ja dann auch dabei ganz konkret die Probleme auf. Die Leute wissen nicht, wie genau kriege ich jetzt die Solaranlage für mein Dach gefördert, welche Vorschriften muss ich einhalten oder viele sind ja auch gleich ganz gegen das Windrad in Sichtweite. Hans-Josef Fell, einer der Väter des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der hat in diesem Zusammenhang kürzlich den Begriff gebraucht, Abbau länderspezifischer Behinderungsregelungen. Das hat er gefordert, das Wort ist mir hängen geblieben. Weniger Behinderungsregelungen für den Ausbau von Windkraft und Solar. Welche Probleme sehen Sie denn, die der Umsetzung der Green Deal-Ziele im Weg stehen?
Also grundsätzlich ist es sehr erfreulich, dass die Bevölkerung immer noch sehr stark den Ausbau der erneuerbaren Energien befürwortet. Das war gerade letzte oder vorletzte Woche im Politbarometer, dass klar gesagt wurde, über 80% der Menschen, wahrscheinlich auch jetzt durchaus beeindruckt durch die Konflikte in der Ukraine bzw. den Krieg und die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von Russland zu lösen. Wir haben ja eine Abhängigkeit von 55% bei Gas, 50% Kohle, 35% Öl und 20% Uran aus Russland. Das ist den Leuten bewusst. Sie wollen selber aktiv werden und wir erleben im Moment eine starke Nachfrage nach Solaranlagen, also sowohl Photovoltaik als auch Solarthermieanlagen für die Wärmeerzeugung, aber auch von Wärmepumpen und dem muss man jetzt nachgeben. Die Bundesregierung hat hier ein großes Paket in die Abstimmung gegeben. Wir haben aber auch selber als Bundesverband Erneuerbare Energien gesagt, in einigen Stellen reicht das nicht aus, zum Beispiel gerade wenn es um die Eigenversorgung geht. Die Europäische Kommission sieht in ihrer Erneuerbaren Energienrichtlinie vor, dass der Eigenverbrauch, aber auch Energiegenossenschaften, Energiegemeinschaften, also diese regionale Nutzung von erneuerbarer Energie stärker befördert wird und auch von den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Und da muss die Bundesregierung nachlegen. Zum Beispiel kann es aus unserer Sicht nicht sein, dass man weniger Vergütung bekommt, wenn man den Strom von der Photovoltaikanlage selber nutzt, als wenn man ihn ins Netz einspeist. Also warum nicht wie beim Apfel, den man erntet, den man ja kostenlos in seinem Garten anbauen kann, das bevorzugen und zum Beispiel auch die Möglichkeiten stärker fördern, dass Energiegenossenschaften, die einen hohen Zulauf haben von Menschen vor Ort, sich mit einem kleinen Beitrag an Windprojekten zu beteiligen oder auch an größeren Solarflächenprojekten, das schafft Akzeptanz und da ist schon einiges jetzt in Bewegung in der bundesdeutschen Gesetzgebung, aber da kann auch noch mehr passieren. Das ist auch unser Appell, wenn die Bürgerinnen und Bürger mitmachen, sich direkt beteiligen können, die Kommunen sich direkt beteiligen können, finanzielle Unterstützung bekommen, dann ist die Akzeptanz doch meist sehr hoch.
Das ist ja das, was man auch dezentrale Energiewende nennt, oder?
Genau, genau. Die dezentrale Energiewende, die ist ja quasi vor 20 Jahren mit dem Erneuerbaren Energiengesetz auch schon gestartet worden. Damit hat eine Demokratisierung der Energieversorgung eingesetzt. Das heißt, das Kapital fließt nicht zu vier großen Energieversorgern, die damit große Renditen haben, sondern alle Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen und es sind Millionen, die Solaranlagen auf dem Dach haben, eine Wärmepumpe, eine Pelletheizung, sich am Windpark beteiligen. Und das können im Prinzip alle Bürgerinnen und Bürger des Landes werden.
Und haben Sie ein konkretes Beispiel, eine Region, eine Kommune, wo sich diese Art dezentraler Energieversorgung schon etabliert hat?
Es haben sich ganze Dörfer, ganze Regionen auf den Weg gemacht vor einigen Jahren, ihre Energie alleine zu erzeugen. Also es gibt mehrere Dutzend Bioenergiedörfer in der Bundesrepublik, die über eine Wärmezentrale, ein einziges Kraftwerk in ihrer Ortsmitte, den Strom und die Wärme aus Bioenergie gewinnen im ländlichen Raum. Es gibt Stadtteile, die mit großen Photovoltaikanlagen oder mit einer Windbeteiligung ihren Strom selber erzeugen und damit günstiger erzeugen heute, weil Strom aus Sonne und Wind wesentlich günstiger sind als aus fossilen oder atomaren Energien, sie selber günstiger versorgen können. Kommunale Wärmenetze, die eben Wärme aus Solarthermie, aus Geothermie, München ist ein Beispiel. Die Stadt München versorgt sich mit Geothermie, mit Wärme aus der Tiefe und kann damit kostengünstiger Wärme erzeugen als jetzt mit russischem Erdgas oder sonstigen fossilen Energieträgern. Also da gibt es schon ganz viele spannende Projekte und das muss man eben jetzt befördern.
Und wir reden hier jetzt ja auch begleitend zur Europäischen Zukunftskonferenz, also explizit im Rahmen eines Debattenforums der Bürger Europas. Ist das denn auch Ihre Erfahrung? Also Bürgerbeteiligung in der Energieversorgung hat einen Multiplikatoreffekt?
Ja, unbedingt. Also ich war ja selber mal Ministerin eines kleinen Bundeslandes, des Saarlandes, und habe damals vor 10 Jahren gesehen, dass das Nachbarland Rheinland-Pfalz viel weiter war bei den erneuerbaren Energien und habe mir da die Landräte eingeladen in der Diskussion mit den Landräten des Saarlandes. Und dann kamen Landräte unterschiedlicher Couleur, SPD, CDU, die auch Mehrheiten in ihren Landkreisen hatten, zu sagen, wir bauen uns eine Energieversorgung mit erneuerbaren Energien auf, erzeugen für unsere Kommune, für die ganze Region sauberen Strom. Das kommt auch unseren Tourismusanliegen nahe. Die Leute möchten kein Kohlekraftwerk in ihrer Nähe, sondern lieber die Windanlagen, die Solaranlagen. Und dadurch, dass es in den Orten auch dazu geführt hat, dass mehr Einnahmen da waren, dass Kindergärten, Schulen saniert werden konnten durch diese Windparks, durch die Solaranlagen auf den Dächern. Die Schüler haben mitgemacht durch die Solaranlagen auf den Schulen. Dadurch kommt eine sehr hohe Akzeptanz zustande und das erleben wir überall. Dort, wo die Menschen sich direkt beteiligen über Energiegenossenschaften oder über Stadtwerke, die innovativ sind, die Kommunen beteiligt werden durch direkte finanzielles Einnahmen. Dadurch wird die Akzeptanz erhöht und deswegen sind auch solche Zukunftsforen wichtig, darüber zu sprechen. Was man machen kann, ist ein ganz zentraler Hebel. Man braucht allerdings auch Beratung und natürlich eine engagierte Kommune und auch engagierte Bürgerinnen und Bürger, die das dann mittragen. Aber wir nehmen wahr, dass das wächst und auch gerade jetzt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine.
Und wird diese Art Engagement genügend gestützt, Ihrer Ansicht nach, oder flankiert durch den Green Deal und die Art, wie er in nationale Gesetzgebung gerade umgesetzt wird?
Die EU-Kommission oder die EU hat eben mit ihren Vorgaben für Energiegemeinschaften oder das Energy Sharing, also Energie zu teilen, Vorgaben gegeben, die jetzt in nationales Recht umgesetzt werden müssen, weil es ist richtig, die Bürgerinnen und Bürger können engagiert sein, aber sie brauchen natürlich einen Rechtsrahmen, um zu handeln. Und darum geht es jetzt, dass man finanzielle Anreize setzt für solche regionalen erneuerbaren Gemeinschaften, die nicht nur die gemeinsame Energieproduktion mit erneuerbaren Energien, sondern auch die Verteilung und den Verbrauch untereinander regeln. Das entlastet ja insgesamt die Energiesysteme. Also wenn man regional den Strom von Solar oder Wind oder Bioenergie nicht nur erzeugt, sondern auch verbraucht, entlastet das grundsätzlich zum Beispiel die Netze. Das vermindert den Netzzubaubedarf und vermindert auch die Netzsteuerung. Und da muss es Anreize geben, das muss man auch im Gesamtenergiesystem denken. Wir haben als Bundesverband Erneuerbare Energien so einen neuen Strommarkt entwickelt, wo wir sagen, durch diese dezentralen Ansätze haben wir volkswirtschaftliche Vorteile und können entlasten. Und das muss eben jetzt auch durch die Bundesgesetzgebung geregelt werden, dass eben solche erneuerbaren Gemeinschaften vor Ort ihre energiewirtschaftlichen Prozesse selber steuern können, angereizt werden, das zu tun, weil sie eben einen volkswirtschaftlichen Gewinn erwirtschaften.
Und letzte Frage, sind Sie denn persönlich eigentlich zuversichtlich, dass man dieses Green Deal Ziel Treibhausgasemissionen in Europa bis 2050 auf null, dass das tatsächlich erreichbar ist?
Das muss. Also man diskutiert ja jetzt sogar, dass man es vorzieht. Also wenn ich mir die letzte Warnung des Weltklimarates, des IPCC anhöre, dass sich das Handlungsfenster wirklich schließt und wir haben so dramatische Warnmeldungen, dass wir dringend schneller werden müssen. Also ich erhoffe mir ein Vorziehen auf 2045. Wir haben keine andere Wahl.
Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Simone Peter, Präsidentin des Deutschen Bundesverbands Erneuerbare Energien, hier bei uns im Podcast zur Konferenz zur Zukunft Europas.
And the Green Deal is not a blueprint. It's a roadmap. It's an extended open hand to you and to all the stakeholders, whether it's businesses, whether it's NGOs, whether it's trade unions, whether it's citizens, whether it's cities, whether it's regions, to be part of a discussion of how we are going to reorganize our society in a just way.
Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke für Ihre Zeit.
Ja, und, danke auch.
Vielleicht mal bis ein andermal.
Ja, würde mich sehr freuen. Alles
Dankeschön.
Klar. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Und natürlich auch allen HörerInnen. Danke für euer Interesse und bis bald.
This is Europe's Man on the Moon Moment.